Herzlich willkommen zu Anti-Intuitiv, dem Podcast für systemische Organisationsberatung. Mein Name ist Holger Schlichting und ich habe heute zwei Gäste hier, nämlich die beiden Geschäftsführer der Firma CECON. Das ist zum einen der Andreas Warny und zum anderen der Manuel Monin. Und ja, die beiden sind Geschäftsführer einer Unternehmensberatung und werden sich jetzt gleich ein bisschen vorstellen. Ich habe mich natürlich auch noch mal ein bisschen kundig gemacht. Andreas ist Diplomkaufmann, war Analyst bei Accenture, ist seit 2010 Seniorberater, dann Manager und dann Geschäftsführer bei CECON. Und der Manuel ist Diplomingenieur, war ebenfalls bei Accenture und ist seit 2013, das musst du dann korrigieren, Manuel, ebenfalls bei CECON. Und wir sind ganz gut ins gemeinsame Gespräch gekommen, schon im Vorfeld, weil wir festgestellt haben, dass wir sehr komplementäre Dienstleistungen anbieten, die CECON sehr stark als Fachberatung in der Energiewirtschaft und Praxisfeld eben als systemische Beratung, als Spezialist für Change Management. Und deswegen wollen wir heute aus zwei Perspektiven auf die Energiewirtschaft schauen und ja, unsere Erfahrungen so zusammenlegen, und natürlich auch ein bisschen was lernen, was sich so in diesem Sektor tut. Und vielleicht fangt ihr beiden nochmal kurz an, dass ihr etwas über euch erzählt, wer auch immer da jetzt beginnen möchte. Wir haben jetzt hier kein Skript und keine genauen Absprachen, wie wir jetzt weiter vorgehen, aber wir werden uns ein bisschen die Bälle zuspielen.
Gern, ja. Holger, erstmal vielen Dank für die Einladung. Wie du schon gesagt hast, Andreas Warny, seit sehr, sehr langer Zeit in Unternehmensberatung aktiv. Ich komme gebürtig aus dem Münchner Raum, ich kann es auch nicht verheimlichen, wohne aber mittlerweile mit meiner Frau im Niederrhein. Ja, das soll es mal ganz kurz zu mir gewesen sein.
Ja, Manuel Monin, ja, ich kann mich auch nur bedanken, schön hier zu sein in Remscheid, in eurem schönen Gebäude, bei eurem Podcast. Und ja, zu mir, du hast es korrekt wiedergegeben. Ich war früher auch bei Accenture, bin erst im kommunalen Unternehmen angefangen, bin dann in die Beratung gewechselt 2005, seitdem im Bereich der Energiewirtschaft unterwegs, hab mehrere Beratungsfirmen durchlaufen, bin seit 2013 jetzt bei der CECON und wohne im Münsterland, Grenze zum Ruhrgebiet, hört man auch ein bisschen von der Sprache, kann ich auch nicht verheimlichen, wohne dort mit meiner Frau auf dem Land und drei Kindern und fühle mich da sehr heimisch und komme da auch her.
Ja, die Energiewirtschaft, das klingt für den einen oder anderen so ein bisschen verstaubt. Im Vorgespräch habt ihr gesagt, dieses verstaubte Image, das existiert eigentlich gar nicht mehr. Die Unternehmen sind inzwischen bei einer hochinnovativen Unternehmenskultur gelandet. Da hat sich unglaublich viel getan. Und ich glaube, dass viele Leute sich sehr wenig Vorstellungen machen. Man kennt ja den alten Spruch, der Strom kommt aus der Steckdose. Und ja, es ist ein extrem komplexes Geschehen geworden und wir merken heutzutage natürlich an ganz, ganz vielen Stellen oft sehr, sehr konkret, wie essentiell Energiewirtschaft für unser Leben ist. Ob das jetzt so ein totaler Blackout wie in Spanien war in jüngster Zeit, wo auf einmal ein ganzes Land ohne Strom da ist, ob man das jetzt in der Ukraine beobachtet, wo der Krieg systematisch sich gegen Energieinfrastruktur richtet und dann Städte über Stunden, Tage, Wochen im Dunkeln sitzen. Also auch für uns hat das eine hohe Relevanz. Vielleicht ja, erzählt ihr mal so ein bisschen, was tut sich in dieser Branche, was ist so in diesem Transformationsgeschehen eigentlich gerade besonders relevant, womit beschäftigen sich eure Kunden?
Ja, also erstmal, genau wie du gesagt hast, die Branche hat so ein Image oft in der Bevölkerung, aber total unbegründet. Das ist schon sehr, sehr lange. Als ich 2005 in der Energiewirtschaft gestartet bin als Berater, gab schon sehr, sehr viele innovative Projektthemen. Und die Branche ist aufgrund der Veränderung auch in Europa, selbst wie die EU sich aufgestellt hat, seit Ende der 90er Jahre den Strommarkt weiter zu öffnen, zusammenzuführen, in einem stetigen Veränderungsdruck. Und das merken natürlich die Unternehmen, insbesondere, weil sie es auch umsetzen müssen. Das, was vom Regulator vorgegeben wird, in Prozessen, in Organisationen, in verschiedensten Umsetzungen. Und das ist nicht nur der normale Kostendruck, den viele Branchen haben. Und das führt genau dazu, dass die Mitarbeiter immer wieder ganz, ganz viele Projekte durchführen müssen, neben ihrer normalen täglichen Arbeit. Und da kommen natürlich auch ganz, ganz viele innovative Gedanken mit hoch. Also wie können wir es denn besser machen? Ne? Nicht nur das umsetzen, was da gefordert wird, sondern wie können wir es bestmöglich machen? Und ein Beispiel wäre aus den letzten Jahren. Jeder kennt das Thema erneuerbare Energien. Du hattest gerade auch das Thema Ukraine angesprochen. Jeder kennt die Energiewende. Ich glaube, das kriegen alle Bürger mit. Und das führt natürlich dazu, dass das Netz sich komplett verändert in Deutschland. Früher hatten wir ganz normal unsere Kraftwerke, die Kernenergie, haben den Ausstieg der Kernenergie und die Erneuerbaren, die immer mehr reinkommen, führen dazu, dass du natürlich eine größere Flexibilisierung hast im Netz. Und die Netzstabilität, die uns so wichtig ist, dass der Strom aus der Steckdose kommt, ist immens wichtig. Und dafür müssen natürlich viele, viele Maßnahmen ergriffen werden. Und dafür gibt es zum Beispiel das Thema Redispatch, nämlich Steuerung von solchen Anlagen. Früher wurden nur die Kraftwerke gesteuert, also um die Netzstabilität zu sichern. Und seit einigen Jahren gibt es auch das Thema Redispatch. Und seit 2021 sind auch die größeren PV-Anlagen zum Beispiel mit da reingekommen oder Windkraftanlagen. Also alles Anlagen größer 100 Kilowatt. Und die werden jetzt mitgesteuert. Und das führt natürlich auch dazu, dass auf einmal die ganzen Marktakteure, die du im Netz so hast in der Energiewirtschaft, können wir gleich vielleicht nochmal ein bisschen was zu erklären, viel besser miteinander arbeiten müssen, sich abstimmen müssen, ihre Systeme aufbauen müssen. Und das ist ein hoher, hoher Veränderungsdruck, der da stattfindet.
Redispatch, das habe ich so dunkel in Erinnerung, ist so diese Kapazitätsplanung, oder? Auf so einer Minutenbasis, oder vielleicht erklärt ihr den Begriff nochmal, dass man sich da was vorstellt, weil das ist, glaube ich, ein super zentraler Begriff, um den sich ganz viele Maßnahmen, Aktivitäten, Projekte ranken, oder?
Ja, letztendlich ist es so, dass viele Kraftwerke über ganz Deutschland verteilt sind und das Ganze natürlich im europäischen Kontext auch zu sehen ist und man einfach das Netz sehr stark überwachen muss und dann gewisse Kraftwerke ansteuert oder auch mal abschaltet, in Anführungsstrichen. Zum Beispiel, wenn im Süden was benötigt wird, dann letztendlich an einer anderen Stelle das anzugehen. Und das ist eine sehr, sehr hohe Belastung. Dafür gibt es sogenannte Leitwarten auch bei unseren Kunden, die das dann im Detail dann auch durchgehen. Und dafür auch sorgen, dass tagtäglich Strom aus der Steckdose kommt. Und das halten wir immer für eine Selbstverständlichkeit, aber da steckt schon sehr viel dahinter. Ist auch letztendlich auch eine Arbeit, die mit sehr viel Druck verbunden ist, mit sehr viel Verantwortung. Und das Bewusstsein in der Bevölkerung, wie wichtig das ist, kommt aus meiner Sicht eigentlich die letzten Jahre mehr und mehr hoch.
Und sind eure Kunden denn dann einzelne Player? Also ich stelle mir das so vor, dass eben da jetzt die Komplexität in den Jahren immer weiter gewachsen ist, weil du eine Reihe von Playern hast. Also du hast Kommunen, du hast Stadtwerke, du hast aber auch die Netzbetreiber selber, du hast dann einzelne kleinere Anbieter, die Strom erzeugen, wie zum Beispiel Solarfeldbetreiber oder Windkraftparkbetreiber, die ja nicht immer zu RWE oder E.ON gehören, sondern vielleicht irgendwie jetzt neue Player im Markt sind. Und bastelt da erstmal jeder für sich oder geht es gerade auch um diese Vernetzungsebene? Und wie ist das in euren Projekten? Wer ist überhaupt dann Ansprechpartner oder ist das so eine Hierarchie, wo gar keiner mehr den Überblick hat?
Also genau wie du es gerade gesagt hast, es gibt unterschiedliche Player dort am Markt, von groß bis klein. Einfach nur, um die Größenordnung nochmal auch darzulegen, weil das, glaube ich, haben ganz, ganz wenige auf dem Schirm in Deutschland. Wir haben alleine Netzbetreiber weit über 800 in Deutschland. Und daran sieht man schon, man kennt große Netzbetreiber, man kennt die Übertragungsnetzbetreiber. Ja. Also wenn man sich jetzt mal nur den Stromsektor vorstellt, also wir haben unterschiedliche Sparten in der Energie, Strom, Gas, Wasser, Fernwärme und so weiter. Und regulatorisch bedingt sind insbesondere die Sparten Strom und Gas. Die werden reguliert in Deutschland. Und im Strombereich haben wir halt einfach auch unterschiedliche Netzebenen. Das kennt man auch. Man sieht oft die großen Masten, wenn man an der Autobahn entlang fährt. Viele kennen natürlich auch den ganz normalen Strom, der aus der Steckdose kommt. Und wissen genau, okay, das sind jetzt meine 230 Volt. Aber wir haben ja verschiedenste Spannungsebenen. Und dafür sind halt unterschiedliche Player im Markt auch zuständig. Wir haben die Verteilnetzbetreiber, die kennt man so aus dem Örtlichen, und haben dann auch die Übertragungsnetzbetreiber. Da gibt es vier große in Deutschland, die halt dafür verantwortlich sind, insbesondere im Höchstspannungsbereich den Strom zu transportieren. Dass das alles gewährleistet ist, die Netzstabilität, die wir gerade schon besprochen hatten, auch beim Redispatch-Thema. Und unsere Kunden sind insbesondere Netzbetreiber in den unterschiedlichen Größen, Stadtwerke, Transportnetzbetreiber, Messstellenbetriebe, das sind unsere Kunden. um die wir uns kümmern, aber auch Lieferanten, die dabei.
Vielleicht nur ergänzend, du hattest ja auch angesprochen, es ist alles sehr, sehr stark vernetzt, das merken wir in unseren Projekten. Das heißt, wir haben dann auch Projekte, wo sehr viele Marktakteure mit involviert sind und das ist auch das Spannende letztendlich auch an der Branche, dass es einfach so weit gespannt ist auch.
Also da ist schon ein ständiger Austausch zwischen diesen verschiedenen Entitäten, weil klar, ne, wenn du ein Übertragungsnetz hast, so stelle ich mir das zumindest vor, dann muss das ja irgendwo enden, dann wird da irgendwo eingespeist in irgendein Stadtwerkenetz, in irgendein kommunales Netz oder wo auch immer hin. Und die Schnittstellen müssen ja alle definiert sein und müssen funktionieren.
Und das ist viel Arbeit, ja, dass es funktioniert.
Also ich kenne das auch so aus dem kommunalen Bereich, dass ja da ein Zoo von unterschiedlichen Softwaren zum Beispiel existiert. Und gerade durch unsere Struktur hier in Deutschland kann ja im Prinzip, ich sage jetzt nicht, jeder kann machen, was er will, aber es gibt sehr wenig gemeinsame Standards. Wie ist das in der Energiebranche? Also gibt es da gemeinsame IT-Standards oder ist genau das dann ein Problem?
Genau darum kümmert sich auch ganz stark die Regulierung und auch die Verbände. Also du hattest gerade gefragt, wie arbeiten die denn zusammen? Also es gibt natürlich technisch die Netzkopplungspunkte, aber das ist ja nur die Technik.
Ja, genau, da muss ja einer entscheiden und sagen, so jetzt hier und so funktioniert das und das ist der Standard und das kostet das.
Genau, und diese Standards werden immer weiterentwickelt und die gibt es auch. Also es wurde über Jahre zum Beispiel eine Marktkommunikation aufgebaut, die standardisierte Formate hat, wie Informationen ausgetauscht werden. Na, alleine wenn du jetzt sagst, ich möchte mit Strom beliefert werden zu Hause und hast deinen Stromlieferanten und wechselst den vielleicht auch mal, kennen ja alle, Check24 und so weiter, was seit Jahren möglich ist durch die Liberalisierung und durch den Wettbewerb, der entstanden ist. Das muss also diese Information alleine, wenn du wechselst, muss ausgetauscht werden und die muss natürlich standardisiert ausgetauscht werden und dafür gibt es genau die Marktkommunikation in Deutschland. Okay.
Das ist dann irgendein Flag in der Software, wo dann klar ist, der wechselt jetzt von dem einen Anbieter zum nächsten und irgendjemand im Hintergrund muss dieses ganze Geschehen organisieren dann. Und wenn ich aber das wird alles reguliert und koordiniert, höre, dann stelle ich mir ja immer vor, ein stark regulierter Markt ist ja nicht zwingend ein innovativer Markt, oder? Wie verträgt sich denn diese hohe Regulierung mit der Frage nach Innovation?
Es ist im Endeffekt so, einerseits hast du natürlich durch die Regulierung, was wir auch ganz stark in den ersten Jahren der Regulierung hatten, auch der Kostendruck, der natürlich entsteht, Kostendruck ist weiterhin auch da. Hast du natürlich immer das Thema, wenn du dich effizient aufstellen willst und musst und auch neue Themen und Prozesse integrieren musst, kommt natürlich ganz schnell das Thema Innovation mit dazu. Nämlich, das hilft dir dabei, diese Aufgaben auch zu bewältigen und das umzusetzen. Und deswegen bedingt sich das so ein bisschen. Also du bist jetzt natürlich nicht nur innovativ frei und kannst einfach nur alles nach Gutdünken machen, sondern du hast ja deine Vorgaben. Nichtsdestotrotz, und so das kriegen wir insbesondere auch bei den Größeren mit, aber auch es gibt ein paar gute Kleine, die wirklich sehr, sehr innovativ am Markt unterwegs sind, die wirklich dort auch Kraft reinstecken. Also neben dem, was sie machen müssen, was gibt es noch für Möglichkeiten?
Also die haben schon einen hohen Druck, auch zu innovieren und nach neuen Lösungen zu suchen. Was ist da ein großes Thema, was mir würde KI natürlich spontan einfallen, also das Standardthema in vielen Branchen. Was tut sich da in diesem Bereich?
Ja, KI ist definitiv auch in der Energiebranche ein ganz, ganz großes Thema und auch nicht erst seit 2-3 Wochen, sondern das geht jetzt auch schon ein bisschen länger und die Unternehmen schauen genau, wie sie auch bestmöglich unter natürlich den bestmöglichen Sicherheitsaspekten, das ist bei KI ja immer ein ganz, ganz großes Thema, also wie können wir KI sicher einsetzen für uns und an passender Stelle auch sinnvoll einsetzen. Und das beginnt ganz normal in den ordinären prozessualen Ablauffolgen, also auch im kaufmännischen Bereich, wie kann mich eine Automatisierung der Prozesse über RPA, also Robotics, unterstützen? Wie kann ich weitergehen? Aber wie kann ich auch dort bei auch Entscheidungen, die ich treffen muss, zum Beispiel auch im Netzbetrieb, mit einer KI bestmöglich unterstützt werden? Und da sind unsere Unternehmen gerade oder die Kunden, für die wir arbeiten, alle sehr stark unterwegs, das auszuprägen. Und da gibt es natürlich regulatorische Vorgaben auch und rechtliche Vorgaben, wie auch KI einzusetzen ist. Und jeder findet gerade auch einen Weg. Und wir merken es bei den ganzen Herstellern der Software, dass die natürlich auch bestmöglich versuchen, KI-Module zu integrieren.
Und wir sprechen auch die ganze Zeit von Software. Die Branche ist natürlich auch sehr stark auf IT angewiesen. Und insofern ist das ganze Thema IT-Sicherheit natürlich die letzten Jahre sehr stark gestiegen. Man kriegt es ja immer wieder mit. Jetzt auch wieder mit den Flughäfen, Drohnen, Alarm und so weiter. Das merkt man natürlich auch bei den Kunden. Und insofern hat man nicht nur den Aspekt Sicherheit rund um IT-Systeme, sondern auch rund um die Örtlichkeiten und dergleichen. Und das treibt dann auch schon entsprechend um. Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor auch heutzutage.
Und das heißt, dass ihr in euren Projekten dann auch das Thema IT-Sicherheit beratet oder mit im Blick habt? Wie kann ich mir das vorstellen? Also habt ihr dann da Spezialisten für oder guckt ihr aus der Projektmanagement-Sicht da drauf? Macht ihr entsprechende Tests oder wie geht ihr sowas an?
Ja, wir haben bei uns, wir beschäftigen uns mit dem Thema auch bei uns sehr stark. Gibt es bei uns auch eine Arbeitsgruppe, die sich mal den ganzen Gesetzgebungen und Anforderungen beschäftigt hat. Und wenn wir dann bei den Kunden sind, dann beraten wir letztendlich auch sehr stark, was gibt's für Herausforderungen, was gibt's für Anforderungen. Rund um Testing sind wir nicht aktiv. Also wirklich letztendlich, was sind regulatorische Anforderungen, was sind Notwendigkeiten, was sind perspektivisch Dinge, die noch kommen werden. Das sind Aspekte, da kümmert sich bei uns ein Team von 3-4 Leuten drum. Und wir merken gerade, dass das auch bei Kunden gerade aktuell sehr stark gefragt ist.
Ja, man wundert sich ja so ein bisschen. Es war gerade der Fall, dass vermutlich russische Hacker an einem norwegischen Staudamm einfach alle Schleusen, alle Ventile geöffnet haben und über Stunden unbemerkt riesige Mengen Wasser abgelassen haben und dann in der Recherche eben festgestellt, dass das Passwort einfach das Standard-Admin-Passwort war. Also man konnte über eine Web-Oberfläche auf die Steuerung dieses Staudamms zugreifen und konnte dann da das Wasser ablassen. Und dieses Level an Sicherheit, das scheint ja nicht ungewöhnlich zu sein, sondern an ganz vielen Stellen immer noch der Standard zu sein. Also zwischen wir reden über Sicherheit und wir haben das irgendwie im Griff, scheinen ja doch einige Gaps zu existieren. Wie kommt das oder was ist da los oder wie?
Also ich kann jetzt aus der Brille nur bei unseren Kunden sprechen, bei denen wir unterwegs sind. Da wird das Thema sehr hochgehalten, ist sehr sensibel, ist ein sehr wichtiges Thema. Gerade wenn wir dann in Richtung auch Netzbetreiber schauen, Andreas hat es vorhin erwähnt, den Begriff Leitwarten, also wenn du in die Netzführung wirklich Steuerung reingehst, das ist die hochkritische Infrastruktur, die ist gesondert abgesichert, schon seit Jahren, also es ist kein neues Thema, ja, da hat man sich schon seit Jahren immer drum gekümmert, geht mit dem Stand der Technik und ist da dran. Also man muss immer weiter, glaube ich, schauen, wie müssen wir uns absichern, genau vor solchen Gefahren, wie du sie jetzt gerade da in Norwegen erzählt hast. Man kennt ja auch das ein oder andere aus dem Fernsehen, ja, es gibt auch den Film Blackout, den man sich, oder auch das Buch, was man sich mal anschauen kann. Das ist alles gar nicht so weit weg, ja. Und da kümmern sich alle genau drum in der Branche und natürlich auch die externen Experten, gerade im IT-Sicherheitsbereich, das passend für uns sicher aufzustellen für die Zukunft.
Mhm. Ja, jetzt sind wir ja ein Podcast für systemische Organisationsberatung und deswegen schauen wir natürlich immer auch darauf, dass wir sagen ja generell, Digitalisierung ist erstmal kein rein technisches Phänomen, sondern ist ja ein soziales Phänomen und all diese Dinge, die sich da verändern, haben eben ganz viel damit zu tun, wie wird kommuniziert, wie wird auch der Computer als Teil der Kommunikationskette dann angesehen oder der ist da einfach drin, also macht dann auch vieles selber. Jetzt kommen wir auch auf so eine Ebene von, die KI fängt jetzt auch an, mindestens Entscheidungen vorzubereiten, mutmaßlich ja sogar an bestimmten Stellen dann eben vielleicht auch Züge auf dem Schachbrett vorzunehmen, die der Mensch dann gar nicht mehr sieht. Ich sag mal, ist dieses Thema Steuerung dieser Komplexität, Entscheidung, beschäftigt ihr euch damit? Was beobachtet ihr da in solchen Organisationen? Ich meine, ihr müsst ja jetzt immer gut reden von euren Kunden und dass die das alles im Griff haben und dass das alles total super ist und sie da dran sind. Aber ja, wo entstehen da sozusagen auch die blinden Flecken in so einer Organisation, wo man vielleicht genau bestimmte Sachen nicht mehr sieht oder Entscheidungen ja gar nicht mehr so funktionieren, wie sie müssten?
Also ich denke, die Herausforderungen, die wir grundsätzlich bei unseren Kunden sehen, sind natürlich auch komplexe Organisationen mit sehr, sehr vielen Verantwortungsbereichen und da bleiben einfach blinde Flecken auch einfach nicht aus. Also egal, auch wenn man neue Organisationen aufbaut, wenn man die optimiert, es ist immer danach noch, das auffällt, gewisse Schnittstellen hat man einfach vergessen. Also ich glaube, das kann man auch nicht vermeiden, man kann es nur, soweit es geht, vordenken und einfach dann auch anpassen. Das ist schon etwas, was uns auch immer wieder auffällt, aber ist jetzt auch nicht, sage ich mal, zu flächendeckend vertreten.
Mhm. Weil wir ja auch so ein bisschen darüber gesprochen haben, naja, Change Management, also auch wirklich so dieser Blick auf das Wie geht man solche Veränderungsprozesse an, dass das durchaus ein Thema ist. Also was beobachtet ihr da in diesem Feld? Was gibt es da für Beispiele?
Ja, wir hatten ja das Thema, dass der Veränderungsdruck über Jahre schon da ist. Das heißt, es gibt ganz, ganz, ganz viele Projekte, die durchgeführt werden. Viele Veränderungen natürlich, die in den Organisationen stattfinden. Prozessor aller Natur, von der Aufgabenverteilung her. Das heißt, die Mitarbeiter müssen sich immer wieder verändern und das mitgehen. Und natürlich macht das jedes Unternehmen ein bisschen anders. Ja? Jedes Unternehmen hat ja eine gewisse Kultur. Und bei dem einen wird das Thema Change Management, Veränderungsmanagement sehr, sehr hoch gehalten und richtig und wichtig mitbedacht in den Projekten und bei den anderen vielleicht auch mal eher stiefmütterlich gesehen, was man, glaube ich, auch aus jeder anderen Branche kennt. Und das merken wir schon seit Jahren, dass der Stellenwert, glaube ich, dessen immer wichtiger wird. Auch für die, die es bis jetzt weniger gemacht haben, dass sie merken, oh, wir müssen hier drauf achten, wie kriegen wir unsere Mitarbeiter bestmöglich mitgenommen.
Teilweise auch ein bisschen so, man muss auch einen gewissen Kompromiss eingehen, weil was Manuel gerade sagte, es passiert immer sehr viel, ne? Und gleichermaßen ist natürlich aber auch die originäre Aufgabe der Unternehmen auch erstmal eine andere, jetzt nicht Projekte voranzutreiben, sondern dafür zu sorgen, jetzt mal ganz banal, dass wir letztendlich auch Strom bekommen. Und das ist dann letztendlich auch die Herausforderung, neben den regulären Tagesablauf dann diese Projekte zu haben, auch mit einem sehr, sehr hohen Druck, was zeitlich betrifft, gerade wenn es regulatorische Aspekte sind, als auch natürlich dann interne Vorgaben. Das ist schon eine sehr, sehr große Herausforderung. Da ist das Thema Veränderungsmanagement schon ein sehr, sehr zentraler Aspekt. Aber man weiß auch, man kann auch nicht immer alle mitnehmen in dem Detailgrad, weil einfach das Ganze so schnelllebig auch ist, ne? Und einfach, weil dieser Druck da ist. Aber bei den Kunden, bei denen wir unterwegs sind, korrigiere mich gerne, Manuel, da wird das schon immer sehr ernst genommen.
Also wir sprechen ja in so einem Zusammenhang ganz häufig von Paradoxien, von Dilemmata, die in solchen Organisationen entstehen, weil sie, wie du gerade sagst, auch widerstrebende Aufgaben haben. Zum einen muss der Regelbetrieb funktionieren und zwar so zuverlässig, dass eben wirklich der Strom aus der Steckdose oder das Gas aus der Leitung kommt. Und auf der anderen Seite musst du aber laufend irgendwie umbauen, dich anpassen. Also du schaffst damit ja auch immer wieder Unruhe, du ziehst Leute ab, die du in Projekte steckst und musst dieses Dilemma managen. Wenn ihr jetzt so auf die Führungsebenen guckt, was ermittelt ihr da an Bedarfen, was das alles zu koordinieren? Was sind da die Herausforderungen für die Führungskräfte?
Ich glaube, die Herausforderungen sind genau, was du gerade jetzt schon gesagt hast. Ne? Also an sich muss ich alles als Führungskraft berücksichtigen. Ich kann nicht einfach nur meine Aufgabe erledigen, nur das Ziel jetzt umzusetzen und zu erreichen, zum Beispiel um eine regulatorische Anforderung in meinen Prozess reinzukippen und das IT-System zu ertüchtigen und vielleicht ein paar neue Prozesse reinzukippen, sondern ich muss genau zusehen, dass ich die Mitarbeiter befähige, dass ich sie passend mitnehme, dass ich sie dabei nicht überfordere. Das ist genau dieses Thema, wer führt die Projekte durch? Das sind in der Regel genau die Experten, die in die Projekte gesteckt werden. Die werden natürlich aber auch für spezielle Aufgaben in den Prozessen gebraucht und in der Linie. Und da kommen wir dann ganz oft ins Spiel, um einfach auch zu unterstützen, zu helfen und auch Lösungen methodisch mit vorzuschlagen. Also wie können wir denn da rangehen? Wie können wir denn Ressourcen passend einsetzen? Wie können wir als Externe dort unterstützen, nicht nur im Projektmanagement, sondern wir gehen ja auch fachlich mit rein. Wie können wir dort also wirklich diese Entlastung hinbekommen, sodass wir passend unterwegs sind. Weil da musst du natürlich langfristig drauf achten, wenn du immer wieder die gleichen Leute in immer wiederkehrende Projekte steckst und sie aber nicht entlastest in ihrer Linie, hast du natürlich ein Dilemma.
Und in Bezug auf die Führungskräfte, wir haben es ja schon mehrfach jetzt angesprochen, dass eben sehr, sehr viele Themen sind. Das heißt, die Unternehmen haben auch ein sehr, sehr starkes Wachstum. Ja, das heißt, dann die Teams werden größer. Das heißt, auch da die Führungskräfte haben teilweise gar nicht die Zeit letztendlich, sich auf die neue Rolle vorzubereiten, sondern müssen ein bisschen, sagen wir, während der Führungsaufgabe letztendlich dann auch reinwachsen. Und das merkt man schon bei dem einen oder anderen Kunden. Das ist dann für eine Organisation auch nicht immer ganz leicht. Wird aber auch gesehen und entsprechend angegangen. Aber ich denke auch, man hat gar keine andere Wahl, als das zu tun. Aufgrund der Geschwindigkeit, der sich die Branche einfach gegenüber sieht.
Also dieses große Wachstum, das war mir noch gar nicht so bewusst, was du jetzt ansprichst. Also das heißt, die einzelnen, ich sag mal Player, also Übertragungsnetzbetreiber oder Ähnliches, die suchen quasi auch ständig neue Mitarbeiter und wachsen mindestens von der Mitarbeiterzahl oder auch vom Umsatz, von der Komplexität. Was seht ihr da?
Es kommt wieder auf das Unternehmen drauf an und auf den Tätigkeitsbereich, in dem sich das Unternehmen einfach befindet und unterwegs ist. Das ist jetzt nicht nur für die Energiewirtschaft relevant. Ich glaube, wir haben viele Branchen das Thema, ist halt einfach der demografische Wandel, den wir haben. Was so Richtung Mitarbeiterkapazitäten und Auslastung, ja, wir haben vorhin das Thema Automatisierung, Robotics gesprochen, natürlich kommt das immer mehr rein. Und natürlich bedeutet das auch, dass sich Tätigkeiten verändern und für gewisse Tätigkeiten ich vielleicht einen Mitarbeiter nicht mehr brauche. Was ich aber brauche, ist, dass ich viele viele neue Aufgaben habe, viele Spezialaufgaben habe, wo ich immerhin weiterhin den Menschen brauchen werde. Und da muss ich mich hin verändern. Und das bedeutet an sich bei den Unternehmen auch mit dem demografischen Wandel und das große Problem des Fachkräftemangels, was die Branche einfach auch hat, einfach passgenau die Personalentwicklung voranzutreiben und das natürlich mit einem Weitblick auch voranzutreiben. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, ja. Und da müssen genau diese Bereiche ineinander greifen. Also das, wo entwickle ich mich mit meinen prozessualen Ausprägungen hin, also mit meiner IT-Landschaft, was brauche ich noch für Skills langfristig? Wie sieht meine aktuelle Struktur aus? Also habe ich einen sehr, sehr älteren Mitarbeiterstamm, also wie viel gehen von Spezialisten in Ruhestand? Wie muss ich das langfristig aufbauen und wo brauche ich vielleicht neue Stellen? Kann aber auch vielleicht an anderen Stellen eine Veränderung erwirken.
Ja, diese Spezialisten, wir haben ein Beratungsprojekt gehabt, wo wir einen Übertragungsnetzbetreiber begleitet haben und wo es aber eben sehr stark um Konfliktmanagement ging, also wo von vornherein klar war, die sind alle in einer Firma und gucken aus ganz unterschiedlichen Perspektiven darauf, wie sie die Trassenplanung dann bewerkstelligen. Und man muss so aus der Fernsicht sagen, ja, das waren alles Spezialisten, die aber sehr, sehr stark auf ihren eigenen Bereich geguckt haben und es relativ wenig möglich war, die quasi zu einem gemeinsamen Handeln zu bewegen. Also, weil jeder hatte sozusagen seine Ziele und war total begeistert von seinen Zielen, die er durchbringen musste. Und das in einem Zusammenspiel dann hinzubekommen, das war dann, ich sag mal, so ein bisschen unser Job. Und das war ja auch deswegen unser Job, weil eben die Führungskraft dann zum Beispiel am zweiten Tag gar nicht mehr dabei war in einem Workshop, den wir durchgeführt haben und sagte, ja, das regeln die dann untereinander, ich kann leider nicht. Also im Prinzip ja auch ihre Aufgabe, aus welchen Gründen auch immer, gar nicht als Vorwurf, aber nicht nachkommen konnte. Vielleicht musste der zu seinem Chef oder sonst irgendwas, ja, auf jeden Fall. Haben wir gemerkt, die Fachlichkeit mag durchaus da sein, aber es scheitert schon an ganz vielen Stellen wirklich an der ganz normalen Zusammenarbeit, dass das eine Herausforderung ist. Und man kann ja eh nur die Leute einstellen, die man gerade am Markt hat. Man kann also jetzt gar nicht mehr darauf gucken, sind die auch noch so sozial kompetent, dass die in so ein Team passen, sondern dann hat man auf einmal lauter Einzelplayer oder sowas. Aber das ist eine Beobachtung, die wir gemacht haben, die mag nicht symptomatisch sein für die Branche, das weiß ich nicht.
Ja, im Grunde sprichst du ja den Netzausbau an und das ist natürlich auch ein riesiges Volumen und da sind auch sehr, sehr viele Abteilungen dabei mit sehr unterschiedlichen Aufgabenpaketen, mit sehr, sehr viel Budgets auch, für die verantwortlich sind. Und wenn man sich dann mal so einen Bau ansieht, zum Beispiel von der Erdkabel, da sind auch verschiedene Abläufe in den sogenannten Großprojekten dabei und dann sind auch unterschiedliche Abteilungen, die für jeweilige Aspekte zuständig sind, für den Bau oder dann später für den Betrieb. Und da prallen natürlich auch Interessen aufeinander, die dann auch gemanagt werden müssen. Es ist aber, glaube ich, auch wichtig, dass die alle auch die Interessen mit einbringen, weil am Ende muss Unternehmenssicht ja ganzheitlich dann auch alles passen.
Ja, ja, das wünscht man sich so. Ne? Ja,
aber
die Praxis zeigte ein anderes Bild, so würde ich mal vorsichtig sagen.
Ich glaube, was ich wahrnehme bei vielen Kunden von groß bis klein, dieses über den Tellerrand schauen, also aus meinem Tunnelblick rauskommen. Wenn ich natürlich prozessual als Abteilung, Fachbereich, wie auch immer, auch im Projekt als Experte reingehe, habe ich natürlich erstmal mein Aufgabenspektrum. Und das ist oft normal, da können wir sogar ein Lied von singen bei uns intern, dass man natürlich so ein bisschen Tunnelblick manchmal hat. Und da hilft natürlich manchmal der Blick von außen, den man mit reinbringt, um genau, was ihr ja auch gemacht habt an der Stelle, ob jetzt als Fachberatung für den Bereich oder als prozessuale Fachberatung, wie auch immer, hilft das natürlich. Was viele Kunden aber machen von uns und die Wichtigkeit auch erkannt haben, ist oft dieses über diesen Tellerrand schauen, zu realisieren und umzusetzen, nämlich, dass sie sagen, hey, End-to-End-Prozesse sind für uns sowas von wichtig, ja, einen Blick zu haben, wie können wir besser zusammenarbeiten zwischen den Abteilungen. Weil das ist eines Projekt, das andere ist ja das tägliche Leben.
Genau, die Überführung letztendlich auch des Projektes oder der Projektergebnisse dann in eine prozessuale Veränderung, zum Beispiel End-to-End.
Ja.
Oder? Also ist das dann auch Teil eures Jobs, dass ihr dann am Ende eines Projektes das, was da erarbeitet wurde, in so einen Prozess überführt? Oder
genau,
nehmen die das dann und machen das dann selber? Wie geht das dann weiter?
Also in unseren Projekten, erst recht, wenn Prozesse oder neue Aufgaben betroffen sind, wir haben ja unterschiedlichste Projekttypen, dann geht es natürlich erstmal darum, dass das Projekt diesen Prozess mit ausgestaltet, dass der läuft. Ja, also das findet in der Regel im Projekt statt. Diese Etablierung und Operationalisierung in die Linie rein, an sich ist auch noch Projektaufgabe. Die Linie ist ja an sich dabei oder die Spezialisten aus den Bereichen sind an sich ja im Projekt mit involviert. Und für uns ist es immer ganz wichtig, deswegen sind wir sehr, sehr stark umsetzungsorientiert unterwegs, die Leute wirklich mit zu befähigen. Also auch wenn du neue, ich sag mal, Methoden reinbringst, nicht nur prozessuale Aufgaben, nehmen wir das Thema End-to-End-Prozesse, was wir vorhin hatten, was erstmal einen anderen Blick drauf wird, überhaupt das Thema Geschäftsprozessmanagement-Aufbau. Da musst du ja die Leute intern befähigen, dass die diese Skills und diese Methodik und diese Sichtweisen verinnerlichen. Und uns ist immer wichtig, die frühzeitig im Projekt reinzunehmen, zu befähigen, sodass sie dann selbstständig laufen können. Und das gilt natürlich auch bei jeglichen normalen Prozesserweiterungen, neuen Prozessen, die du etablierst. Die Leute müssen dort befähigt werden und es muss dann in der Linie vernünftig laufen. Und das ist Bestandteil des Umsetzungsprojektes.
Sag mal ein Beispiel für so einen End-to-End-Prozess. Also damit man sich das mal vorstellen kann, was ist bei so einem Kunden von euch jetzt so ein neu geschaffener End-to-End-Prozess, wo man vielleicht vorher von einer Abteilung zur nächsten irgendwas, ich sage jetzt mal ketzerisch, über den Zaun geworfen hat und jetzt will man das auf End-to-End organisieren. Wie kann ich mir das als Laie von außen vorstellen? Wo ist der Anfang und wo ist das Ende dieser Kette?
Mach mal ein einfaches Beispiel, glaube ich, wo viele was mit anfangen können. Du baust jetzt ein Haus neu. Ein Eigenheim. Jetzt ist für ein Eigenheim natürlich wichtig, da sind wir wieder bei dem Punkt, der Strom muss aus der Steckdose kommen. Ja. Das heißt, du brauchst, wenn wir jetzt mal nur wieder bei Strom bleiben, lassen wir Gas alles mal weg, du brauchst halt einen Hausanschluss, einen Netzanschluss. Du musst ja ans Netz angeschlossen werden, um Strom zu bekommen. Neben dem, dass du auch einen Liefervertrag brauchst mit einem Lieferanten, ja, örtliches Stadtwerk, wie auch immer, muss halt genau vom Netzbetreiber der Netzanschluss realisiert werden. Und damit fängt es ja schon an. Also wie passiert das Ganze? Also wie schaffst du und wie gestalte ich den Prozess aus als Unternehmen, dass du als Kunde, dann zukünftiger Kunde, den Netzanschluss erstmal beantragen kannst? Damit fängt es ja schon an. Da muss ja wer irgendwas machen und für verantwortlich sein. Dann geht es ja darum, diesen Netzanschluss auszuplanen. Da gibt es viele Standards, die man hat. Es gibt aber auch gesonderte Sachen. Hast du einen weiten Weg, also musst du über 300 Meter angeschlossen werden? Ist es ein Haus in einer Siedlung? Und so weiter und so fort. Und dann geht es ja darum, das Ganze in den Bau zu kriegen hinterher. Auch planmäßig im Bau, weil du planst ja auch als Kunde dann damit. Zum Beispiel in der KW 44 kriege ich meinen Netzanschluss, weil andere Gewerke wieder davon abhängig sind. Das muss alles zusammenpassen. Und hinten raus muss das ganze Thema ja auch mal abgerechnet werden. Weil das kriegst du natürlich nicht umsonst. Du musst dafür bezahlen. Und daran siehst du schon alleine von dem, dass du über zum Beispiel online über ein Formular, über ein Portal einen Netzanschluss beantragen kannst, dass der geprüft wird, durchläuft, dass du einen Betreuer hast quasi, der dir einen Ansprechpartner zur Verfügung steht oder deinem Architekten, dass das Ganze dann realisiert wird mit auf vielleicht Begehung vor Ort bis zu einer Abrechnung, dass da einfach unterschiedliche Skills für notwendig sind. Das heißt unterschiedliche Abteilungen. Das wäre so ein End-to-End-Prozess von Beantragung bis zur Abrechnung und Ausführung, der einfach durchleuchtet werden muss, dass der ineinander greift. Für die Netzbetreiber wichtig, dass der flüssig, effizient ineinander greift, ohne große Hürden zwischen den Abteilungen, bestmöglich IT-technisch unterstützt wird. Und der nächste bestmögliche Punkt ist, dass du als Kunde glücklich bist. Das wollen natürlich alle, auch die Kommunen vor Ort, die Konzessionsgeber, dass die Bevölkerung passend betreut wird durch die Netzbetreiber.
Wenn wir auf solche Prozesse gucken, dann würden wir immer auch natürlich, klar, du identifizierst irgendeinen Bedarf, du sagst, in der Vergangenheit ist der Kunde immer zwischen diesen Abteilungen hängen geblieben, der musste irgendwie dann immer wieder mit einer neuen Stelle irgendwas klären, das wollen wir irgendwie verbessern und wir wollen auch intern da was verändern, wir nennen das dann die Veränderung des Organisationsdesigns. Es gibt einerseits weiterhin wahrscheinlich diese Abteilungen, also eine Bauabteilung zum Beispiel, die entweder selber baut oder beauftragt. Es gibt irgendwie eine Abrechnungsstelle, es gibt irgendwie irgendjemanden, der so ein Frontend gestaltet, es gibt auch eine technische Abteilung, die prüft, ist das jetzt eine 300 Meter Leitung oder müssen wir da irgendwas Technisches noch dazwischen setzen zur Verstärkung oder weiß der Löwe was? Heißt das jetzt, dass wir jetzt zum Beispiel eine Stelle schaffen müssen, der diesen Ende-zu-Ende-Prozess kontinuierlich auch im Alltag weiterhin maintained, begleitet oder ähnliches?
Ja, und ob du jetzt da so einen Key-Accounter brauchst, ja, genau. Ich glaube, wichtig ist, wenn du, abhängig wie du dich aufstellst, Richtung Kunde, ich kann jetzt sagen, ich will ja sehr kundenorientiert sein, dann muss es an sich so sein, dass dir als Kunde gar nicht großartig auffällt, dass da unterschiedliche Experten wirken. Jetzt der Ingenieur, der in der Planung sitzt, oder der Kaufmann, der die Abrechnung im Bauch hat, dafür verantwortlich ist, sondern du willst natürlich als Kunde, dass das funktioniert. Und wenn du natürlich eine Frage hast, musst du natürlich einen Ansprechpartner dafür haben. Und das musst du halt passend ausgestalten. Und da gibt es natürlich unterschiedlichste Wege, abhängig wie deine Strategie als Unternehmen ist, wie du mit Kunden umgehen möchtest und was du auch an Mehrwerten bieten möchtest.
Und seid ihr denn dann involviert in diese gegebenenfalls Veränderung des Organisationsdesigns? Also ist das Teil eurer Beratungsleistung? Ihr nickt.
Das ist schon ein wesentlicher Teil unserer Beratungsleistung, weil wenn es darum geht, Prozesse zu verbessern, dann ist es ja oft die vielschichtig. Ne? Wie Manuel schon sagte, es sind IT-Systeme mit Robotics, Automatisierung. Man kommt aber relativ schnell auch an das Zusammenarbeitsmodell. Es sind immer viele Akteure betroffen und insofern ist es damit immer gleichzusetzen. Prozessveränderungen bedeuten auch Auswirkungen auf die Organisation, damit eben auch sehr stark das Arbeiten mit Menschen, und es zieht sich bei uns seit Gründung auch durch und macht uns persönlich auch sehr, sehr viel Spaß. Das ist auch so der Kern der Beratung ist tatsächlich auch.
Also das wäre zumindest eine Praxisfeldperspektive, ein Blick, wo wir dann gucken, was verändert sich einerseits in den Strukturen und was hat das für Auswirkungen auf die Organisationskultur auch. Das merken wir bei unseren eigenen Kunden, zum Beispiel im Chemiebereich, dass man dort stärker so eine Ende-zu-Ende-Sicht annimmt. Und dann werden zum Teil eben auch Verantwortlichkeiten geschaffen für so einen Ende-zu-Ende-Prozess, weil das oft sehr, sehr umfangreiche Dinge sind. Und diese Leute haben dann aber keine formale hierarchische Weisungsbefugnis. Das heißt, man schafft jetzt wieder so eine Art Matrix. Eigentlich noch konkreter ist man in agilen Organisationsdesigns gelandet, wo auch die Fachabteilungen selber zum Teil sich in selbstgesteuerte Teams verändern hin. Und dann laufen wir in ganz typische Konflikte solcher veränderten Organisationsstrukturen und Kulturen, dass nämlich derjenige, der für Ende-zu-Ende-Prozesse zuständig ist, dann eben gar nicht immer die Leute alle an einen Tisch kriegt, weil er ja gar nicht weisungsbefugt ist. Also das ist zumindest in unserer Praxis, ihr lebt ja wahrscheinlich in einer viel harmonischeren Welt, wo sowas nicht vorkommt, aber das sind dann so Themen, mit denen wir zu tun haben, dass man in dieser Paradoxie von, wir sind auf der einen Seite jetzt am Prozess orientiert und nicht mehr an der Abteilung, und dadurch müssen Leute aus verschiedenen Abteilungen zusammenarbeiten auf der einen Seite und die Leute folgen aber doch dann eben mehr ihrem Abteilungsleiter auf der anderen Seite, dass man da irgendwie einen guten Weg finden muss. Kennt ihr das? Ist das so ein...
Das ist bei uns schon auch ein Thema. Ne? Also weil du es gerade sagtest, harmonisch, in der Branche ist jetzt auch nicht immer alles harmonisch, aber ist ja so, dass alle Prozesse einen Gesamtprozessverantwortlichen haben und da letztendlich auch gewisse Ziele auch verfolgt werden mit den Prozessen und damit natürlich auch man schon auch Bereiche hat, die dann letztendlich auch verantwortet werden. Ich glaube letztendlich rund um das Thema Neuorganisation ist auch immer wichtig, was setzt man denn auch für Schwerpunkte, was möchte man erreichen, und das ist dann also das eine oder andere stärker mit Konflikt noch behaftet. Gibt zum Beispiel Aspekte, da sind wir dann auch mit dabei, um einfach Effizienzen zu heben, aber nicht Effizienzen, die dann gleichzusetzen müssen, dass Leute letztendlich ihre Jobs verlieren. Dafür stehen wir nicht, sondern einfach die Vielzahl an Tätigkeiten besser und einfacher durchführen zu können. Und da sind natürlich dann die Anforderungen an eine Reorganisation bezüglich Kommunikation weniger komplex als jetzt Dinge, wo es wirklich darum geht, Prozesse ganzheitlich zu optimieren, die natürlich auch zu Konflikten führen können, weil kennt man ja selber, wenn man von einem gesagt bekommt, du musst es ab morgen anders machen, findet man jetzt erstmal nicht super. Na, also da ist es dann einfach schon so, dass da Konflikte aufkommen.
Ja, und bei dem Thema gerade prozessübergreifender Blick, was du gerade auch angesprochen hast, natürlich gibt es da Konflikte, auch bei unseren Kunden immer wieder. Ja, das ist halt so, erst recht, wenn du dich in so eine Richtung hinentwickelst und wenn du das dann nicht passgenau aufstellst, also welche Möglichkeiten hat denn diese Rolle, die du da schaffst? Wie weit kann er denn oder sie da reingehen und mitbestimmen oder Impulse geben? Wenn ich nämlich da mal auf meine Teilprozesse dann wieder schaue und habe dort selbst meine Pflicht, zum Beispiel, ich habe jetzt eine Rollout-Verpflichtung gesetzt, sich vorgeben für die intelligenten Messsysteme und habe dort einfach eine Anzahl, die, und ich bin für den Bereich verantwortlich, als Abteilungsleiter, wie auch immer. Dann habe ich natürlich jetzt erstmal in erster Linie das Ziel, diese Zähler in den Markt zu kriegen und an die Wand zu schrauben. Ja, und dann habe ich vielleicht nicht immer das Ziel, was einen Gesamtprozess verantwortlich hat, der vielleicht eine extreme Kundenbrille auf hat und sagt, okay, das ist aber unsere Strategie aus Kundensicht, also wie wollen wir mit Kunden umgehen. Und natürlich habe ich da ab und zu Zielkonflikte und die muss ich bestmöglich von der Aufstellung her und von den Rollen, die ich da kreiere, auch in neuen Design, wenn ich sowas etabliere, berücksichtigen. Das ist immens wichtig, weil sonst hilft mir das nichts. Da habe ich wohl neue neue Rollen geschaffen, die aber der berühmte zahnlose Tiger sind. Und bestmöglich fahre ich alle damit sauer. Also habe ich gar nicht das Ziel erreicht, was ich an sich wollte, nämlich dort besser werden, die Kultur oder den Veränderungswillen für die Kultur in die Köpfe mit reinzukriegen zur Unterstützung, sondern ich schaffe eher Gegenpole.
Ja, genau, dieses übergreifende Thema, das war ja was wir jetzt in anderen Branchen beobachten. Gibt es denn andere Bereiche, wo ihr sagt, na, das ist vielleicht sogar noch krasser, da sind noch stärkere Zielkonflikte, da sind noch stärkere Herausforderungen, also ihr habt ja verschiedene Ebenen, vielleicht auf der Stadtwerke-Ebene. Was sind da die Themen, die vor allem umtreiben, wo die merken, sie stecken in einem Spagat zwischen verschiedenen Anforderungen?
Ja, von den Themen her, also wie gesagt, die extern vorgegebenen Themen, die sind erstmal für alle gleich. Also die Herausforderungen.
Also das sind diese ganzen Regulatoriken.
Ist egal,
ihr müsst jetzt Smart Meter und ihr müsst
Regulatoriken, Gesetzgebung, alles was da kommt, das ist erstmal für alle gleich. Das ist eine große Herausforderung, abhängig wie ich aufgestellt bin. Natürlich ist jedes Unternehmen, ob ich jetzt von der Größe her, ob ich jetzt die kommunal geprägten Stadtwerke mir anschaue, die großen Energiekonzerne mir anschaue, habe ich natürlich vergleichbare Konflikte, ob klein oder groß. Und dann natürlich sehr spezifische. Ja, bin ich halt einfach klein aufgestellt, muss auf einmal viel umsetzen, ja, genau wie ein Großer, der einfach eine andere Masse vielleicht hat an Spezialisten, die das können oder auch Dienstleistungen. Habe ich Gesellschafter dahinter, die unterschiedlich agieren, die unterschiedliche Ziele haben natürlich, was auch Gewinnerwartungen betrifft. Und andererseits habe ich aber die Kostenstrukturen, die ich schaffe. Ne? Also nicht alles, also einerseits steht natürlich die Liberalisierung, der Wettbewerb, der erzeugt wurde auch, sollte natürlich auch dazu führen, an sich die Strompreise zu senken. Wir wissen aber auch durch die ganzen Themen, die wir haben, auch über die Jahre und neuen Aufgaben, die reinkommen, dass natürlich der Strompreis nicht immer gesunken ist, sondern teilweise gestiegen ist. Und das sind natürlich überall Konflikte, die entstehen. Und die sind sehr heterogen.
Wodurch vielleicht auch noch ein Konflikt entsteht oder was man auch relativ häufig merkt, ist gerade bei Stadtwerken als Kunde. Wenn ich mit irgendwas nicht zufrieden bin, dann gehen viele auch, das merken wir auch immer wieder bei unseren Kunden, den einfachen Weg, weil sie zum Beispiel irgendjemand aus der Führungsriege kennen oder den Bürgermeister, der dann wiederum zu dem Geschäftsführer des Stadtwerks geht und dann findet natürlich der Geschäftsführer ist nicht gut, gibt das dann wieder weiter letztendlich und so entsteht natürlich dann auch extern getriggerter Konflikt letztendlich, weil natürlich dann der Fachbereich damit umgeht und oft ist es einfach so, dass einfach eine Masse an Anfragen war, man einfach nicht das so schnell abarbeiten konnte, aus Kundensicht das aber nicht ausreichend war. Das merken wir schon auch öfters bei unseren Kunden, dass dadurch auch Konflikte entstehen.
Ja, okay, das sind dann wirklich die, ich sag mal, die kleinen Stadtwerke oder vielleicht sind sie auch gar nicht so klein, aber wo dann genau der Bürger zum Bürgermeister geht und sich beschwert. Wir kennen das aus der Bankenlandschaft. Ihr habt das ja auch gerade erwähnt mit der Regulatorik, die dann gerade den Kleinen oft über den Kopf wächst. Wir merken das bei den Banken. Die kleinen Banken sind oft gezwungen zu fusionieren, weil sie diese ganze Regulatorik gar nicht mehr bewältigen können. Wir haben lange Zeit das als eine Stärke, oder ich sehe das auch an vielen Stellen immer noch als eine Stärke, dass wir so eine Bankenlandschaft in Deutschland haben, wo auch kleine Player sehr regional auch eine enge Anbindung an die Wirtschaft haben. Jetzt habe ich aber langsam den Eindruck, dass sozusagen die Energiebranche in Deutschland doch arg zersplittert ist und vielleicht auch zu viele Player da existieren. Gibt es da so eine Fusionstendenz? Also ändert sich da in der Grundstruktur was?
Also einmal auf Übertragungsnetzbetreiber-Sicht gibt es immer wieder die Diskussion, macht nicht Sinn, einen deutschlandweiten zu haben. Das gab es schon vor etlichen Jahren, wird sicherlich auch wieder aufkommen, aber da hatten wir jetzt vier große Akteure letztendlich. Ja. Und bei den Stadtwerken ergänzt du gerne noch?
Ja, wir haben natürlich aufgrund dieser unterschiedlichen Größe und Herausforderungen auch was das Thema, wie sieht es mit meiner Ressourcenlandschaft zukünftig aus, mit meinen Mitarbeitenden, mit den Fachkräften und Co., wie sieht es mit der Regulatorik auf, die ich weiter umsetzen muss, wie sieht es überhaupt mit den Kostenstrukturen aus, die ich dadurch auch schaffe, schaffe ich das zu bewältigen, habe ich die Leute dazu, natürlich wird es da, und das ist schon mit Sicherheit, wird das über die Jahre uns auch beschäftigen in Deutschland, dass dort der eine oder andere Zusammenschluss stattfinden wird,
ja.
Gehen wir ganz stark von aus.
Okay, also da gibt es eine starke Tendenz, gibt natürlich auch eine Gegentendenz, weil die Stadtwerke natürlich durch die, wenn da kommunale Beteiligungen drinstecken, die natürlich nicht so gerne loslassen wollen, das ist dann die andere Herausforderung. Zumindest im Bankenbereich ist es dann manchmal, ist man dann gezwungen, weil man halb insolvent ist. Ob das in der Energiebranche so leicht geht, weiß ich nicht, aber das ist schon eine Tendenz auch zu einer Fusion und zu größeren Einheiten hin.
Ja, es gibt es ja auch heute schon. Es gibt ja auch schon Stadtwerkeverbünde, wo sich eben sehr, sehr viele auch zusammengetan haben. Also diese Organisationsstrukturen gibt es ja schon. Das muss man schon auch so feststellen.
Und die bestimmte Dinge dann auch teilen, dann Shared Services haben, wo sie bestimmte Strukturen gemeinsam nutzen und Ähnliches wahrscheinlich.
Genau, oder wenn du deine IT-Systeme dir mal anschaust, jeder kennt natürlich SAP, ja, das ist ja nicht nur jetzt Energiewirtschaftsfokus, sondern kennt man allgemein, also die großen ERP-Systeme, die du einsetzt, hast da deine Branchenlösungen auch und dann gibt es natürlich dort auch Zusammenschlüsse, die einfach sagen, lass uns das gemeinschaftlich treiben. Ne? Wir müssen hier Veränderungen, große Veränderungen durch einen Technologiewechsel jetzt wie zu S/4HANA durchführen, lass uns das gemeinschaftlich entwickeln. Oder es gibt Anbieter am Markt, die sagen, hey, wir bieten euch das an, auf eine Art Template-Lösung zu kommen, um Kosten zu sparen langfristig. Das heißt, wir entwickeln uns einheitlich. Dann musst du natürlich immer, wenn ich was gemeinsam mache, muss ich natürlich auch immer Kompromisse eingehen. Das gehört dann auch dazu. Dem muss man bewusst sein. Ich habe nicht mehr diesen Freiheitsgeist wie früher und kann alles selbst entscheiden. Wo man natürlich auch versucht, kostenoptimiert oder auch ressourcenseitig bestmöglich unterwegs zu sein. Weil alles frisst natürlich Kraft und Zeit an der Stelle.
Und auch bei der Umsetzung von regulatorischen Anforderungen ist es ja auch so, dass die Unternehmen sich auch austauschen müssen. Auch die haben auch teilweise die gleichen IT-Dienstleister zum Beispiel und macht schon Sinn, sich auszutauschen. Wie können wir das Ganze machen? Wir fordern beide oder drei Unternehmen auf den IT-Dienstleister zugehen mit unterschiedlichen Anforderungen. Das passiert schon. Die Branche ist sehr, sehr stark vernetzt. Sie sprechen sehr viel miteinander wird sicherlich die nächsten Jahre auch noch weiter zunehmen. Aber es ist aktuell schon sehr stark ausgeprägt.
Okay, das heißt, da sind immer noch unendlich viele Projekte, die da anstehen. Also ihr werdet, euch wird nicht langweilig werden.
Das hoffen wir doch.
Das hofft ihr, genau. Und in dieser Vielzahl von Projekten, was macht euch besonders viel Spaß? Wo ist eure Energie, wenn ihr jetzt eine Anfrage kriegt? Wo sagt ihr, ja, das sind so Lieblingsprojekte, gibt es sowas?
Wo man wirklich letztendlich Lösungen finden muss, damit die Leute, die sich tagtäglich mit Themen beschäftigen, auch sagen am Schluss, das hat mir geholfen. Also wirklich das sehr, sehr starke Arbeit mit Menschen, wenn wir reingehen können mit einer externen Sicht und vielleicht auch Erfahrungen von anderen Kunden einbringen oder einfach gemeinsam mit den Fachbereichen erarbeiten, wie können wir etwas einfach insgesamt besser machen. Das muss nicht zwingend effizienter sein, sondern kann Zusammenarbeitsmodelle betreffen und so weiter. Das macht mir persönlich am meisten Spaß. Der Faktor Mensch ist für mich als Berater eigentlich das, was mich auch treibt und warum mir das seit Jahren Spaß macht.
Habt ihr so ein Lieblingsprojekt, was ihr abgeschlossen habt, wo ihr sagt, das gehört genau in die Kategorie, da hat wirklich vieles funktioniert, das war am Anfang herausfordernd, aber da haben wir Lösungen gefunden. Also wie kann ich mir das so vorstellen, wenn ich wenig weiß über eure Arbeit?
Ja, das ist ja immer eine persönliche Sicht. Ne? Wenn ich jetzt bei mir auf meine Projekte gucke, die ich durchführe, so Andreas und ich, auch wenn wir Geschäftsführer sind, sind selbst projektseitig immer noch aktiv bei unseren Kunden. Also führen nicht nur die Firma und unsere Mitarbeiter und treiben unsere Strategie nach vorne, sondern wir sind selbst operativ mit tätig. Und dementsprechend haben wir sehr, sehr viele Projekterfahrungen. Und die Projekte, die einfach am meisten Spaß machen, das will ich gar nicht themenspezifisch irgendwie jetzt irgendwie fokussieren, sind halt einfach, wo vieles passt. Also du hast in jedem Projekt oft natürlich Herausforderungen. Das ist Projektgeschäft, ja, was du lösen musst, ob es Personalthemen sind, ob es mit den Dienstleistern Themen sind. Das ist jetzt vielfältig. Was mir immer am meisten Spaß macht, ist, wenn das Zusammenwirken einfach sinnvoll ist. Also wenn ich merke, die Mitarbeitenden im Projekt seitens der Kunden und der Dienstleister wollen an sich an einem Strang ziehen auch und die Herausforderungen, die man hat, auch dann lösen gemeinsam und das zum Erfolg führen und in die Umsetzung wirklich, dass die Unternehmen hinterher sagen, hey, wir haben es gut gelöst bekommen und umgesetzt bekommen. Wenn man das dann erreicht, mit jeglicher Herausforderung, die dazu gehört, das sind für mich einfach die Projekte, wo ich mich wohlfühle, wenn es menschlich zusammenpasst natürlich. Ne? Das ist immer so, ne? Da wo man gerne zusammenarbeitet, wenn es menschlich passt, das sind für mich meine Lieblingsprojekte.
Und du hattest ja vorher angesprochen, auch so ein bisschen das anders formuliert, so diese Bereichsdenke. Ein Projekt die letzten Jahre, das mir persönlich sehr viel Spaß gemacht war, es war ein Projekt, wo ich drei sehr große Bereiche, die alle heterogenen Interessen hatte, an einen Tisch bringen musste und wir mussten einen End-to-End-Prozess gemeinsam definieren. Das heißt, meine Aufgabe oder die Aufgabe unseres Teams war sehr stark die Moderation zwischen den Bereichen, um zu gucken, wie kriege ich denn die teils sich widersprechenden, aber doch alle in die gleiche Richtung gehenden Ziele zusammen. Und das war so eine sehr, sehr große Herausforderung, war aber super spannend, weil einfach mit sehr, sehr vielen Personen sowohl auf Führungsebene als auch dann auf Fachbereichsebene dann letztendlich zu definieren und dann auch das letztendlich, ich glaube, in Summe 200 Leuten auch dann durch sogenannte Roadshows letztendlich vorzustellen und denen erzählen, dessen, das macht Sinn, ja, und hier geht der Kompromiss sein, aber da bringt das was. Das war für mich die letzten Jahre so das Prägendste und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ja, also wir sprechen dann häufig so von dem Sense-Making, also dass man wirklich auch ja eine Change-Story produziert, auch eine mit Mitarbeitenden zusammen oder mit den Führungskräften zusammen dann schafft, die dann auch ja erstmal das Problem irgendwie beschreibt. Ganz häufig erleben wir ja, dass da schon das Problemverständnis auch sehr unterschiedlich ist. Nicht? Dass der eine Bereich sagt, das ist das Problem und der andere Bereich sagt, nee, das Problem sieht ganz anders aus. Nicht? Also dass man da an der Stelle ja so eine Vergemeinschaftung der Ausgangslage produziert, das wäre zumindest immer unsere Vorgehensweise. Nicht? Und dann sagt, okay, und was können dann gemeinsame Ziele sein? Das ist ja auch nicht immer völlig klar, was dann für ein Zielbild am Ende entsteht, bevor man sich dann auf den Weg macht, idealerweise möglichst sachorientiert etwas herauszufinden, was nicht immer so leicht ist, nicht? Weil man ja spätestens, wenn sich dann massiv was verändert, die Leute ja auch an ihre eigenen Interessen denken, nicht? Und merken, ja, da muss ich jetzt zurückstecken oder mein Bereich wird kleiner oder ähnliches. Das ist zumindest so das, unsere Brille, mit der wir auf sowas gucken. Nicht?
Ja, und oft ist ja so, wie du es angesprochen hast, man springt zu schnell auf, das ist das Problem und das ist es vielleicht auch gar nicht. Und die Gefahr im Projekt ist auch oft, dass man ein bisschen vergisst, alle mitzunehmen, die später nach einem Projekt, das vielleicht erstmal auf dem Papier auch erfolgreich ist, weil man Ziele erreicht hat, man vergisst, alle mitzunehmen, die dann später mit dem Ergebnis des Projekts leben müssen. Und das ist so auch das Spannende und auch die Herausforderung, das von Anfang an mitzudenken auch und dann im weiteren Verlauf auch letztendlich zu berücksichtigen.
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt bei vielen Projekten, dass man sich hinterher vornimmt, mit einem gewissen Zeitabstand auch mal wirklich ins Review zu gehen. Das machen viel zu wenige. Das kann sein, ich wollte das Ziel erreichen. Das kann ja auch eine Kostenoptimierung sein, durchaus. Also habe ich die denn erreicht? Wenn nicht, warum nicht? Habe ich geschafft, alle mitzunehmen? Ne, ist das in den Köpfen drin? Befrage ich die Mitarbeiter mal? Nehme ich die mal mit wirklich in den Zickel rein und sage, haben wir unser Ziel, wir jetzt als Gemeinschaft erreicht? Das findet mit Sicherheit nicht immer statt. Das ist mit Sicherheit ein Lessons learned, auch über die Jahre, da ein bisschen mehr auch nochmal die Kraft reinzustecken, das nicht zu vergessen, auch wenn ein Projekt zu Ende ist.
Wir würden das unter dem Stichwort lernende Organisation abspeichern. Also ist die Organisation in so einem Modus, wo solche Reviews und Retrospektiven dann automatisch Projektbestandteil sind, wo man dann iterativ so das Ganze auch weiterentwickelt, kann ich nicht beurteilen. In den Branchen, in denen wir unterwegs sind, sehen wir auf einmal riesige Fortschritte. Zum Beispiel eben im Bankenbereich, wo man es nie für möglich gehalten hätte, wo sich jetzt Regionalbanken auf den Weg machen und in hohem Maße auch agile Organisationsstrukturen einführen und so Retrospektiven dann zum Alltag gehören, wo wir dann, ihr kennt das auch, OKR zum Beispiel eingeführt haben als ein Zielmanagementsystem, wo dann Mitarbeitende inzwischen wie selbstverständlich in solchen monatlichen Retrospektiven gucken, dass sich so Dinge kleinschrittig verbessern. So. Aber ich habe überhaupt kein Gefühl dafür, wo entstehen dann Widerstände in euren Projekten? Wo sind besonders hohe Widerstände? Gibt es da so typische Geschichten oder?
Ja, du hast gerade angesprochen, also Retrospektiven werden da auch gemacht oder auch OKRs gibt's, wo Widerstände entstehen ist gerade, weil es wird auch nicht immer richtig in die Organisation gebracht. Die Art und Weise der Kommunikation, warum führen wir das Ganze ein, die Leute einfach nicht mitnimmt. Wir haben das auch in ein, zwei Projekten auch schon miterlebt, wo das letztendlich sehr top-down vorgegeben wurde, was aus Unternehmenssicht absolut richtig war, aber es hat die Leute einfach nicht mitgenommen. Und damit war das relativ schnell ein verbrannter Aspekt, sage ich jetzt mal. Es gibt aber auch standardisierte Dinge, zum Beispiel wenn jetzt heutzutage Prozesse modelliert werden, dann nutzen sie auch IT-Systeme, da gibt es dann regelmäßige Erinnerungen, bitte überprüft den Prozess, das heißt, da gucken sich, klappt auch nicht immer, aber wird dann oft auch mal geguckt, funktioniert der Prozess so wie er ist oder muss er angepasst werden, also auch dieser lernende Aspekt, der ist da auf jeden Fall da, man muss aber auch sagen, es ist einfach auch nicht immer die Zeit dazu da, das komplett auch wieder zu durchdenken und ich glaube schon, die Unternehmen wollen sich auch weiterentwickeln und weiter lernen, aber haben einfach auch eine originäre Aufgabe, die auch erstmal sehr, sehr viel Zeit bindet, muss man auch dazu sagen.
Ja. entstehen dann auch heikle Situationen? Also kann man dann sagen, naja, die Zeit ist nicht da und eigentlich müsste man solche Prozesse überprüfen und man will ja auf der einen Seite was Stabiles, aber man wurschtelt ja jetzt auch an was Neuem rum, nicht? Also gibt es dann auch Sachen, wo man denkt, uiuiui?
Natürlich gibt es sie auch. Ich glaube, der berühmte Spruch, wo gehobelt wird, fallen Späne, der trifft überall zu, in jeder Branche. Da kann sich, glaube ich, keiner vor verstecken. Je mehr ich, glaube ich, Neuerungen reinkippe und sage, okay, ich muss hier wirklich viel, viel tun, extern getrieben, intern getrieben auch, Gesellschafter getrieben, wie auch immer, umso mehr passiert das, ne? Und man kann dann vielleicht nicht alles machen, aber das muss man... Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, wohlwissend entscheiden, was ist denn jetzt gerade wichtig, weil ich kann nicht 5 Dinge gleichzeitig machen. Das ist also einfach
man muss
so.
Auch Mut zur Lücke haben oder nicht Mut zur Lücke, aber doch sehr stark priorisieren.
Priorisieren und das aber wissentlich. Mhm. Also wirklich wissentlich, wenn ich was liegen lasse oder was später mache, so nenne ich es mal, ne? Nicht liegen lasse, dass es gar nicht gemacht wird, dann wirklich sage, das mache ich jetzt nicht, sondern das mache ich erst in einem Monat, da muss ich das wohl wissend wirklich machen. Ne? Weil ich muss ja natürlich jegliche Konsequenz, die das dann mit sich bringt, für mich entscheiden, gehe ich dieses Risiko ein, weil ich habe natürlich eine ordinäre Aufgabe und muss bestimmte Dinge einfach auch tun als Unternehmen.
Also, Risiko war also in meinem Kopf das Stichwort eigentlich, nicht? Wo ich so dachte, wie managt man solche Risiken. Und wir gucken ja immer aus 2 Brillen da drauf. Einerseits, man kann Systeme für Risikomanagement aufsetzen, man kann das auch IT-technisch hinterlegen und so weiter. Und wir gucken natürlich immer darauf, wie ist die Risikokultur, also wo, an welchen Stellen denken Leute auch mit, wo sind sie irgendwann auch so selbstständig und aktiv, dass sie Probleme aufzeigen, weil sie eben so ein aus den Augenwinkeln die Risiken mitbeobachten. Ja, ist das ein Thema? Also Risikokultur auch?
Ist mit Sicherheit ein Thema bei und ist unterschiedlich ausgeprägt. Ja. Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, sich so aufzustellen und das machen mit Sicherheit nicht alle immer perfekt, aber da spreche ich auch wieder nicht nur von der Energiebranche. Ist nämlich genau dieses Thema, wie schaffe ich meine tägliche Arbeit? Bin ich passend aufgestellt? Ich habe natürlich dort auch jedes Mal ein Dilemma. Ich habe Krankheitsausfälle, ich habe Urlaubsverträge, die ich sicherstellen muss. Wie auch immer, ich habe Projektthemen und natürlich muss ich sicherstellen, dass ich das ordentlich schaffe mit dem, was ich zur Verfügung habe. Darum geht es genau auch die Leute, die dann in Projekten arbeiten und mit denen wir insbesondere sehr, sehr eng zusammenarbeiten in unseren Projekten, dass die auch dafür die notwendige Zeit und auch Ruhe haben. Weil wenn ich alles nur schnell mache und mit einer Hektik mache, dann weiß ich auch, dann wird das nicht jedes Mal gut und ich vergesse Sachen. Und das ist natürlich ein großes Dilemma und das ist schon ein Kreislauf, in dem man sich dort befindet. Also wie kriege ich die passenden Leute auf allen Seiten passend eingesetzt, um auch meine Linienaufgaben gut und richtig zu erfüllen, aber auch die Projektthemen nach vorne zu treiben. Und dann kommen wir ganz schnell in dieses ganze Thema, wie setze ich Projektmanagement auf, wie mache ich Programmmanagement, wie schaffe ich meine strategischen Ziele sinnvoll umzusetzen und so weiter und so fort. Das klassische Geschäft, das ist aber aus meiner Sicht ein branchenübergreifendes Thema, wo viele mit zu kämpfen haben.
Wo letztendlich auch, glaube ich, so das ein grundlegendes Risiko besteht, ist genau das, was du gerade sagst, dieser stetige Wandel und dass Organisationen sich auch weiterentwickeln müssen. Wir haben auch etliche Kunden, wo einfach auf die eine Reorganisation fast schon die nächste folgt und einfach so eine gewisse Müdigkeit auch entsteht. Zwar das Verständnis da ist, wir müssen das tun, aber muss man sich mal vorstellen, wenn man erstmal seine originäre Aufgabe hat und permanent aber wieder in sich verändernden Strukturen ist letztendlich, das ist auch nicht besonders leicht. Ne? Und dann natürlich auch mit dem entsprechenden Druck versehen und daher kann so das Thema Reorganisation an sich schon auch ein Risiko werden, rein kulturell.
Ja, jetzt sprecht ihr auch von klassischem Geschäft. Ihr seid ja schon sehr lange in diesem Business und für euch ist das ja, ich sag mal, Business as usual, dass sich da Dinge verändern, dass ihr diese Projekte managt, dass es Herausforderungen gibt. Es gibt Themen, die sich mit anderen Branchen überschneiden. Aber haben wir jetzt irgendein Thema noch nicht so richtig angeschnitten, wo ihr sagt, das ist noch was, wo wir vielleicht sagen würden, das ist was Besonderes in der Energiebranche, das ist was, wo wir auch mit unserer Expertise spezielles Know-how haben oder wo wir besonders herausfordernde Beratungsprozesse haben? Gibt es da so Geschichten, die ich jetzt vielleicht gar nicht gefragt habe, die man vielleicht noch erwähnen könnte?
Nee, ich glaube, wir haben vieles besprochen. Also was, glaube ich, sehr wichtig ist, natürlich ist für uns das jetzt nicht alles gang und gäbe und wie du es gerade sagtest, sondern das Thema dieser gesamten Veränderung über die Jahre und diese immerwährenden neuen Themen, die auch reinkommen, fordern uns ja auch als Berater, also als Externe. Und weil wir wollen natürlich passgenau unsere Kunden ja in den Projekten begleiten. Also für uns ist super wichtig, dass wir wirklich ja die Fachexpertise mit reinbringen. Und bei neuen Themen müssen wir uns genauso gut schnell verändern und die in die Köpfe kriegen auch unserer Kollegen und Kolleginnen und in unseren, um genau diese Tätigkeit durchführen zu können. Das heißt auch dieses Thema der Schnelllebigkeit, insbesondere im Energiebereich, die wir ja da erleben jetzt seit Jahren, fordert und auch täglich neu, muss man einfach sagen. Ne? Da kommen auch Themen hoch, gewisse regulatorische Themen, die wissen wir jetzt schon, die nächstes Jahr kommen werden oder in den nächsten Jahren, weil da gibt es dann erste Gesetzentwürfe, da wissen wir, okay, in diese Richtung geht's, alles gut, da kann man sich drauf vorbereiten, aber es gibt aber auch Ad-hoc-Themen, ja, die einfach schnell umgesetzt werden. Und ich glaube, was sehr, sehr wichtig ist für die Energiebranche, ist halt einfach, dass sie immer mehr ins Bewusstsein der Bevölkerung gerät. Also alleine durch das Thema jetzt Ukraine, Energiewende, alles, was wir jetzt haben, hat das schon nochmal einen ganz, ganz anderen Blick jetzt gegeben in den letzten Jahren. Und da freuen wir uns einfach drauf, auch das jetzt tatkräftig weiter mit umzusetzen. Ja, das muss man einfach sagen, das macht Spaß, ein kleines Puzzleteil zu sein im ganz, ganz Großen.
Aber man muss da eben schon auch Schwerpunkte setzen. Ne? Wir haben jetzt ja heute auch viel über Komplexität auch der Branche gesprochen und da müssen wir bei uns auch Schwerpunkte setzen. Ne? Man kann nicht in allem super tief drin sein und dann kann man auch nicht gut beraten. Ne? Wie ich vorher schon sagte, wir haben das Thema IT-Sicherheit, mit dem wir uns gerade sehr intensiv beschäftigen, einen Teil. Da sind wir schon auch gefordert zu priorisieren, weil sonst kannst du am Ende viel beraten, aber ohne Tiefe. Und das hilft dann dem Kunden auch nicht, ne? Weil du eben sehr stark auch auf Fachebene auch unterwegs bist und da hilft es einfach nicht nur hinzukommen und einfach mit irgendwelchen Standards zu kommen, die man einfach stülpt, nicht nur, weil du den Faktor Mensch dann missachtest, ne, ist ja auch mit jedem anders, sondern auch du musst schon auch fachliches Know-how haben, um wirklich einen Mehrwert zu bringen. Und das ist schon eine Herausforderung und war gleichzeitig das, was uns auch treibt und was es auch spannend macht.
Oder ne, so wie ihr ja jetzt auch das Thema IT sehr professionell angeht und da eben auch entsprechende Spezialisten habt in eurem Team, die sich mit diesem Feld auskennen. Und letztendlich ist das ja auch ein Grund, warum Praxisfeld und CECON miteinander im Gespräch sind, weil ihr eben natürlich auch sagt, die Change-Management-Perspektive ist eben ja auch ein professionelles Feld, das ihr ja mit abdeckt. Das hört man ja aus all euren Geschichten. Aber auf der anderen Seite eine Change-Architektur aufzustellen, Change wirklich im Projekt von vornherein mitzuorganisieren, kann natürlich auch in bestimmten Fällen durchaus sehr viel Sinn machen.
Das ist auch eine sehr, sehr große Chance, auch in unseren Projekten, weil wir einfach letztendlich, wenn wir das gemeinsam angehen, einfach viel mehr abdecken können in dem Themenkomplex. Und es, glaube ich, in Projekten auch wichtig ist, an einem gewissen Punkt vielleicht nochmal einen neutralen Dritten dazu zu bringen. Einfach. Und da sehen wir schon sehr, sehr großes Potenzial für die Zusammenarbeit. Alles rund um das Thema Mensch, Organisation, Veränderung.
Ja.
Darauf sollten wir unseren Schwerpunkt legen.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. An dieser Stelle machen wir jetzt langsam den Sack zu. Und für unsere Hörerinnen und Hörer, wie immer, wenn es Kommentare und Anmerkungen gibt, schreibt gerne an team@praxisfeld.de. Für diejenigen, die jetzt noch ein bisschen nachreflektieren wollen für ihre eigene Retrospektive, hängen wir jetzt wie immer noch 5 Minuten Wupperrauschen an unseren Podcast dran. Ja, vielen Dank nochmal. Ich habe mich gefreut. Das Gespräch war spannend und wir werden das fortsetzen. Bis dann.
Bis dann.
Bis dann.
Tschüss.